Danke. Vielen Dank. Ich bin froh, dass du nicht abgeändert hast. Ja. Ja. Herr Jesus, wir danken dir für diese Zeit, diese Stunden oder Minuten, die wir hier zusammen sind und dein Wort hören und nachdenken über dich und dir einfach Zeit auch geben, dass du zu unseren Herzen sprechen kannst. Ja, Amen. Also, ich habe gedacht, ich mache heute auch die sogenannte Predigt, ist sehr persönlich. Ich erzähle ein bisschen aus meinem Leben und auch einige Fragen, die ich mir so gestellt habe in meinem, auf meinem Weg mit Jesus. Bevor ich das aber tue, wollte ich fragen, ob irgendjemand hier heute das erste Mal hier in diesem Gottesdienst ist, wenn du... Okay, eine Person, die geoutet wurde. Okay. Sven hat das ja vorhin schon verraten. Mir ist irgendwann im Laufe dieses Jahres aufgefallen, dachte ich auf einmal, warte mal, 2026. Ich bin tatsächlich seit 50 Jahren so, wie ich das so nenne, mit auf dem Weg mit Jesus. Ja, so. Dazu, also ich war 16, als ich diesen Schritt gegangen bin. Jetzt könnt ihr kurz rechnen. Ja, wie alt ist sie denn? Also ich bin 66 und in diesem Alter, also wenn man so 66 ist und so, dann fängt man an, also mindestens geht mir das so, dass ich mir immer wieder auch so Gedanken mache, okay, wie möchte ich mal, im Englischen sagt man, how do I want to finish well? Also wie will ich gut vollenden? Nicht, wie will ich enden, steht ihr so, sondern wie will ich dieses Leben, was ich habe, so gut vollenden? Und ja, ich werde das ein paar Mal so, ich sage das auch für die, wo ich jetzt schon so ein paar graue Haare sehe. Ist ganz gut, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht. Ich bin geboren und aufgewachsen in Afrika auf einer Farm in Angola, wem das was sagt. Meine Eltern waren keine Christen, also ich bin kein Missionarskind, sondern mein Opa ist ausgewandert, mein Vater ist da schon, ist in Namibia geboren, dann hatten wir diese Farm in Afrika und meine Eltern waren so, ich würde sagen, so ganz leise, traditionell christlich, so wie man das so damals so war. Also ich wurde dann auch tatsächlich getauft, als ich 3 war. Da kam dann so alle paar Jahre ein evangelischer Pfarrer, reiste durch Afrika und taufte alles, was inzwischen geboren war. Da gehörte ich dazu und mein kleiner Bruder. Und ich weiß noch, ich wollte nicht getauft werden und ich habe argumentiert. Meine Mutter hat mich dann bestochen, hat gesagt, wenn du dich taufen lässt, darfst du heute Abend baden. Und dann habe ich das über mich ergehen lassen. So, das war so meine Berührung mit dem christlichen Glauben irgendwie. Ich glaube, ich habe immer irgendwie so gedacht, ja, also Gott war jetzt nicht so komplett nicht existent, aber er war eigentlich nicht existent. Also so. Und als ich dann so 14, 15 war, bin ich in Konfirmandenunterricht gegangen in Namibia. Und ich glaube, der Pfarrer damals, der hatte keine Beziehung zu Jesus, weil ich fand den Tod langweilig. Ich glaube, das hat der Ede dann nachher auch erzählt vor einem Monat. Ich habe sehr wohl gespürt als Teenager, ich habe Menschen abgespürt, ob da irgendwas Echtes war oder ob das nur Gerede war. Und ich war sehr rebellisch irgendwie. Und genau, also ich habe eine sehr bewegte Familiengeschichte. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Meine Mutter ist dann nach Deutschland gegangen. Wir sind bei meinem Vater geblieben in Afrika. In der Zeit, als meine Mutter in Deutschland war, hat sie Evangeliumsrundfunk gehört und hat sich ganz alleine im Wald, hat sie so ihr Herz Jesus geöffnet und ist Christ geworden. Und hat dann angefangen, mir so fromme Briefe zu schreiben nach Afrika. Ich fand das total uncool, ganz peinlich und war so auf Krawall, so auf wie sagt man das? Nee. Dann ist, mein Vater ist dann sehr plötzlich gestorben und dann gab es einen Regierungsumsturz in Portugal, so die sogenannte Nelkenrevolution. Dann gab es Bürgerkrieg in Angola und wir mussten flüchten und ich bin in Deutschland gelandet, 1976, im Winter, im Januar, in Minden. Was nicht mal so schön wie hier im Schwarzwald, ja, mit Schnee und so, sondern einfach nur grau. Ich weiß noch, ich saß im Flugzeug und habe geweint und dann habe ich es versteckt, weil ich meine Mutter nicht traurig machen wollte. So. Und weil ich da niemanden kannte, hat meine Mutter mich in ihre Jugendgruppe mitgenommen. Das war so eine EC-Gruppe und da habe ich, es war alles 76 und da habe ich Leute getroffen, die gebetet haben, als wenn es Gott wirklich gibt. So. Und da dachte ich, also die sehen irgendwie so ganz normal aus und dann beten die, als wenn es Gott wirklich gibt. Also ich wusste irgendwie, so im Nachhinein weiß ich, dass Jesus mich gesucht hat, schon damals. Das war mir aber nicht bewusst. Und ich wusste irgendwie, ich muss es anders sagen, wenn Gott real ist und nicht nur ein religiöses Konzept, also man geht in die Kirche und langweilt sich und man singt irgendwelche Lieder, die in meinem Teenager-Dasein komplett irrelevant waren, aber wenn das nicht nur Tradition ist, sondern wenn Gott wirklich real ist, wenn das stimmt, dann muss ich das rauskriegen, also dann muss ich das wissen oder dem muss ich nachgehen. Und wenn er real ist, also wenn Gott wahr ist und Jesus wirkt, wenn das nicht nur Gerede ist, dann muss ich mich positionieren. Also dann muss ich mein Herz da positionieren. Könnt ihr mir folgen? Meiner 15-, 16-jährigen Argumentation? Dann habe ich mich mit meiner Mutter auseinandergesetzt. Und warum lässt Gott all das Leid zu? Und wenn er schon all diese Fragen... Und irgendwie dann kam der Tag im Mai 76, wo ich wusste, irgendwie so heute muss ich irgendwie mal Ja oder Nein sagen. Oder irgendwie so eine, ich muss irgendwie reagieren auf das, was sich in meinem Herzen bewegt. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen, ganz alleine. Dann habe ich mich hingekniet, das habe ich eigentlich normalerweise nie gemacht, aber ich dachte, das muss man so machen. Und dann habe ich ein ganz simples Gebet gesprochen, habe einfach so gesagt, so sinngemäß, also Gott, falls es dich gibt, dann will ich dich kennenlernen und dann will ich dir auch nachfolgen. Also ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Und dann habe ich auch noch so gesagt, vergib mir meine Sünden, ich auch noch, weil ich das auch schon mitgekriegt hatte, dass man das irgendwie sagt. Ich dachte damals noch, ich wäre eigentlich ziemlich brav, das hat die Illusion hat sich dann geklärt in meinem Leben. So, Amen. Und dann ist nichts passiert. Versteht ihr? Kein so Boom, Flash, Engel. Versteht ihr? So wow und Emotionen und Gänsehäute und wie manche das erleben. Bei mir ist einfach gar nichts passiert. Ich so, Und dann habe ich wusste nur für mich, ich habe eine innere Weiche gestellt und eine Tür aufgemacht. Und so glorreich und unspektakulär hat mein Weg, mein bewusster Weg mit Jesus angefangen. Und ich hatte dann auch tatsächlich so Phasen, wo ich dachte, ach, wenn ich doch mehr so richtig gesündigt hätte, so, versteht ihr, so richtig, dann hätte ich jetzt irgendwie eine bessere Umkehr erlebt und ich könnte Jesus mehr lieben. All die Sachen haben sich längst geklärt. Ich wollte euch das einfach erzählen, auch vielleicht ermutigt das manche von euch, die auch so ein bisschen so einen undramatischen Anfang ihres Weges mit Jesus hatten. Das ist 50 Jahre her. Und ich weiß noch, am Anfang habe ich oft so gedacht, was ist, wenn ich abfalle? Was ist, wenn ich das nicht durchhalte? Ich hatte keine Lust, Bibel zu lesen. Ich konnte nicht beten. Versteht ihr, das war alles so klein und schwach, wie das anfing. Und so im aber ich hatte so eine Herzenssehnsucht, Jesus kennenzulernen. Heute weiß ich, dass selbst diese Sehnsucht nur eine Antwort ist auf seine Sehnsucht nach deinem und meinem Herzen. Jeder von uns, der hier sitzt heute und Sehnsucht hat nach mehr, dann, du sollst wissen, das ist nur eine Antwort auf so eine ganz tiefe, starke Sehnsucht, die Jesus nach dir hat und nach deinem und meinem Herzen. So, und dann war ich auf dem Weg. Und ihr wisst das vielleicht, dass am Anfang, also im Neuen Testament wird ja beschrieben, so die erste Gemeinde, die wurden gar nicht Christen genannt, wie wir das heute so nennen. Die wurden genannt, das sind die Leute von dem Weg. Das war sehr klar, dass diese Jesus-Nachfolge ein Weg ist. Ja, da ist Bewegung. Und wie das bei einem Weg so ist, kommt man bei einem, was passiert, wenn man einen Weg lang geht, irgendwann? Gibt es, ich habe es gehört, gibt es Kreuzungen und gibt es Abzweigungen? Und die gab es dann in meinem Leben, besonders am Anfang, jede Menge. Jede Menge. Ich bin dann auf so Seminare gegangen und Osterfreizeiten und bin in einer Jugendgruppe gelandet. Und immer wieder gab es Situationen, wo ich gespürt habe, jetzt stehe ich an einer Weggabelung. Wie entscheide ich mich? Und ich sage euch gleich noch aber ich habe dann beschlossen für mich, ich werde immer überlegen, welche Entscheidung bringt mich Jesus näher. Also egal wie schwer die ist oder unangenehm, also das, was mich Jesus näher bringt, den Weg nehme ich. So. Und das war immer diese Sehnsucht nach ihm, nach seiner Gegenwart, also ihn kennenzulernen, diesen Jesus, diesen, ja. Und ein Thema, vielleicht hilft das ein paar, also ich sag's einfach, also dann, wir haben das ja eben auch in diesen Liedern gesungen. Wisst ihr eigentlich, dass wir so extrem gefährliche Lieder singen? Ich weiß nicht, ob uns das manchmal so klar ist. So, also auch das letzte Lied, ja. Ich singe solche Lieder mit Furcht und Zittern. Mein ganzes Leben gebe ich, was haben wir gesungen? Mein ganzes Leben gebe ich dir hin, im Leben und im Sterben. Und ich denke, du, oh my gosh. Mein ganzes Leben? Und dann am Anfang von meinem Christsein war das große Thema war Jungs und heiraten und so. Und ich habe immer gedacht, also wenn ich Gott jetzt wirklich alles gebe, dann wird der mich als Missionarin nach Afrika rufen. Und dann habe ich mich so gesehen in so einem geraden Baumwollkleid vor so einer Lehmhütte, wie ich da so Topf rühre, ja, auf jeden Fall ledig bin und es irgendwie ganz schrecklich. So. Das war so. Und dann habe ich so zum Herrn gesagt, also alles kannst du haben, das Thema nicht. So toll, ne? Tolle Hingabe, so. Mein ganzes Leben, aber das nicht. Diese Entscheidung nicht. Mein Geld nicht. Wir haben alle solche Themen. Und das war so eine Weggabelung, an die Jesus mich dann später rangeführt hat, wo ich dann ihm das gegeben habe. Und wisst ihr, was einer der Hauptgründe ist, warum wir so viel Angst haben, ihm alles zu geben? Weil wir ihn nicht gut genug kennen und nicht wirklich glauben, dass er wirklich gut ist. dass er wirklich, wirklich, wirklich gut ist und uns gut führt. Okay, ich wollte noch mal, nee, das mache ich jetzt nicht. Also, ich würde meinen Weg mit Jesus, also und ich wollte noch, doch, ich mache das trotzdem. Also der Ede Lutz war ja da vor einem Monat, oder? Habt ihr erinnert? Kann ich mal sehen, wer da war? Ich habe mir tatsächlich gestern die Predigt angehört. Ich bin ihm so dankbar, weil er hat so schöne Grundlagen gelegt. Also, dass Jesus historisch bewiesen ist. Dann hat er C.S. Lewis zitiert. Ich liebe C.S. Lewis. Erinnert ihr euch noch? Also Jesus ist entweder verrückt, ein Gauner oder stimmt, was er sagt. Und wenn stimmt, was er sagt, dann oh my gosh. Komme ich gleich noch drauf. Für mich ist mein dieses Jesus-Nachfolgen, was ich jetzt seit 50 Jahren mache, und by the way, du hast recht, es ist die Entscheidung, die ich vor 50 Jahren getroffen habe, beste Entscheidung. Beste Entscheidung meines Lebens. Besser als Nils zu heiraten, besser als alle anderen Entscheidungen, die danach kommen. Es ist wirklich, wirklich wahr, es wird immer besser. Wenn man es von ganzem Herzen macht. Also wenn man es so halblebig macht, dann ist es furchtbar. Im besten Fall langweilig und im schlimmsten Fall schrecklich. So, ich bin also unterwegs und ich möchte ihn immer besser kennenlernen. Das ist so mein Herz und meine Motivation. Und das Schöne ist, es wird irgendwie immer besser. Immer wenn man denkt, so jetzt habe ich was, ich habe was erkannt von ihm, dann wird es noch besser. Also dann wird es tiefer und höher und weiter und wow. So. Eine Frage, die ich mir, ich dachte, ich nehme euch einfach mit in so ein paar Fragen, die ich mir dann so im Laufe meines Weges dann so gestellt habe. Eine Frage war, also Herr, all die Sachen, die wir in deinem Wort lesen darüber, wer du bist und wie du bist und was du alles tust und was du kannst und wie herrlich du bist, warum hältst du dich so oft so verborgen, auch mir gegenüber? Warum, auch jetzt zum Beispiel, wir sitzen hier alle, ihr guckt mich alle mehr oder weniger freundlich an. Ich spreche über Jesus. Was wäre, wenn er einfach hier jetzt erscheinen würde? Versteht ihr? So, wow. In seiner Herrlichkeit, in seinem Glanz. Ich so, Herr, warum machst du das nicht mehr? Nicht, warum hältst du dich so oft so verborgen? Und Jesus hat das, also im Alten Testament, also gibt es, muss man, also im Nachhinein sehen wir überall Verheißungen über ihn, aber das ist nicht so eindeutig gewesen, dass die Leute wussten so, ja, das ist er. Und selbst als er hier die paar Jahre auf der Erde seinen öffentlichen Dienst hatte, war er sehr verborgen. Also ich habe gerade eine Schriftlesung gehört, wir haben Pfarrer Gerolf Krückels verabschiedet in Walldorf heute, hat er die Geschichte von der Speisung der 5000 vorgelesen, die Leute saßen da, haben Essensvermehrungswunder erlebt. Und was wollten sie? Ey, wir machen den zum König. Wo ist er? Und Jesus zieht sich zurück und geht raus und ist allein und zieht sich zurück, bleibt verborgen. Ich habe eine Antwort, die ich gekriegt habe, die gebe ich euch jetzt einfach mal weiter. Überlegt, ist eine Frage, die ich dir stelle und du kannst überlegen, ob du die beantwortest, vielleicht auch einfach für dich. Wenn Jesus jetzt hier erscheinen würde, in all seiner Macht und Herrlichkeit, und wir würden ihn sehen, wie er wirklich ist, jetzt, könntest du ihm widerstehen? Also, versteht ihr, könntest du ihm Nein sagen? Nee, ich will dir nicht nachfolgen. Wäre das möglich? Jemand schüttelt den Kopf und ich stimme damit überein. Ich glaube, dass der Herr sich verborgen hält, auch dir gegenüber und auch zum Teil mir gegenüber, um dir und mir eine echte, freie Entscheidung zu geben, ob wir ihm nachfolgen wollen. Und das ist deshalb wichtig, weil der Herr Jesus nicht irgendwie Knechte will, sondern, versteht ihr, er möchte eine Liebesbeziehung zu dir und mir. Und was braucht Liebe? Echte Liebe kann man nicht erzwingen. Könnt ihr mir folgen? Also ich kann Gehorsam erzwingen oder ich kann äußere Handlungen erzwingen. Aber Liebe, dass ein Herz sich öffnet in Liebe, kann man nicht erzwingen. Das passiert nur freiwillig. Und ich liebe dieses Wort freiwillig, weil da sind zwei Wörter drin, die ich total cool finde. Frei und willig. Der Herr hält sich bewusst bedeckt, um dir und mir die Möglichkeit zu geben, frei und, wenn wir wollen, willig ihm unser Herz hinzuschenken. Unser Herz zu öffnen, ihm unser Leben zu geben. Oft ohne viele Gefühle, auch durch viele Fragen und Kämpfe. Könnt ihr dem folgen? Also er macht das aus Liebe. Es wird der Tag kommen, und wir lesen, da gibt es auch ein wunderbares Anbetungslied, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Kennt ihr das? Und dann der nächste Teil, wie geht das denn auf Deutsch? One day every... Was? Jede Zunge wird dich bekennen als Herrn, jedes Knie wird sich beugen vor dir. Also das ist eine alttestamentliche Stelle. Wir finden das dann auch im Philipperbrief. Und wir singen das so fröhlich. Jedes Knie wird sich vor dir beugen. Yay, jede Zunge wird bekennen. Yay, du bist der Herr. Wisst ihr, dass das eigentlich schrecklich ist? Für die, die es nicht frei und willig getan haben. Jeder wird es eines Tages tun, wenn Jesus wiederkommt. Jeder. Auch die, die nicht wollen, auch die, die ihn gehasst haben, werden bekennen, er ist der Herr. Und was für eine wunderbare Gnade ist das, dass du und ich das heute können. Dass wir heute ihm unser Leben schenken können. Genau. Also, die Verborgenheit im Kennenlernen. Und ich möchte dich so ermutigen. Wer von euch hat The Chosen gesehen? Das ist so eine, müssen die Jungen helfen. Das ist so eine Serie, wo man Jesus ein bisschen besser kennenlernt. Ich empfehle. Jesus sagt, einen anderen Aspekt, den ich kennengelernt habe in meinem Weg mit ihm, ist, er ist am Anfang mir begegnet als mein Retter. Also er hat mich gerettet, er hat meine Sünden vergeben und am Anfang habe ich habe auch Gebetserhörungen erlebt und all die Sachen. Aber, okay, wie drücke ich das jetzt aus? Mehr und mehr habe ich auch schwere Zeiten erlebt in meinem Leben. Dinge, für die ich gebetet habe, die nicht eingetroffen sind. Tiefes Leid, auch in meinem Leben. Und ich fand das so schön jetzt auch, dass das in diesem Psalm thematisiert wurde. Ich komme da gleich noch ein bisschen näher drauf zurück. Ich habe langsam begriffen, dass Jesus viel mehr ist als nur unser Retter. Er ist unser Herr und König. Leider haben wir heute kein Konzept mehr davon, was ein König ist. Stimmt, oder? Wenn ihr König hört, was denkt ihr? King Charles oder sowas? Oder König der Löwen? Keine Ahnung. Wir haben wir haben kein Konzept mehr, was es bedeutet, wenn wir singen, er ist mein König. Wir haben auch gesungen heute, königlich strahlt dein Licht. Und wir singen diese Sachen und dann kommt er und sagt, aber weißt du was? Ich bin der Bestimmer in deinem Leben. Und wirklich erfülltes Leben haben wir nur, wenn wir ihn wirklich bestimmen lassen in unserem Leben. Ich habe sehr gekämpft mit diesem Konzept. Also ich habe gemerkt, wie viel Eigenwille ich eigentlich hatte und wie viel ich wollte einfach dieses wirklich ihm nachfolgen, ihm wirklich vertrauen, ihm in meinem tiefsten Leid Lieder singen. Das war manchmal so schwer, mein Selbstmitleid aufzugeben, meine Opfermentalität. Ich kann das jetzt alles nur kurz streifen, weil ich gucke auf die Uhr und denke so, ah. Aber ich erlebe und habe erlebt und erlebe immer tiefer, da wo ich durch Leid gehe und ihm vertraue, da verwandelt sich das. Vielleicht sage ich das so. Und wisst ihr, wir können jetzt etwas tun, was wir im Himmel, wenn Jesus mal wiedergekommen ist, nicht mehr tun können. Wir können ihm jetzt Lieder singen, wenn wir leiden. Und wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen und die, ja, für die es auch menschlich keine gute Erklärung gibt. Wir haben in unserer engsten Familie eine Fehlgeburt erlebt und so geweint um dieses Kind. Und es gibt keine Erklärung, es gibt keinen guten Grund. Es ist einfach ein Leid. Und dann weinen wir zusammen und dann ist der Herr Jesus da. Ist einfach da. Und wir singen ihm Lieder und wir vertrauen ihm und wir sagen ihm, dass er gut ist und dann kommt auch Trost. Ich greife nochmal diesen sehr bekannten Vers auf, den auch der Ede zitiert hat, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, nicht ich zeige euch den Weg, ich bin's. Nicht das ist die Wahrheit, das ist wahr und das ist falsch, ich bin die Wahrheit. In mir, in meiner Person, ich bin das Leben selber. Und dann sagt er, niemand kommt zum Vater. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Und da finde ich schon auch, dass der Herr sehr, sehr provozierend ist in seinen Aussagen. Das möchte ich, so habe ich auch ihn kennengelernt. Also Jesus, der Herr Jesus, wie soll ich das ausdrücken? Er ist schon heilig. Und er hat auch Leute gehen lassen, die nicht wollten. Also ich habe das für mich immer so ausgedrückt, er braucht uns nicht. Aber er will uns. Er will diese Beziehung mit uns. Er will diese Liebesbeziehung mit uns im Leid und im Verlust mit uns gehen. Und dann sagt er, wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann sehe ich ihn, wie er mit Kindern spielt. Und wie er Leute anfasst, die keiner mehr anfassen will. Und wie er so Leute sieht, die niemand sehen will. Auf irgendeinem Baum hocken und irgend so ein Typ sagt, ich muss heute in dein Haus kommen. Und alle denken, what? Und wie er immer wieder so auch Sachen macht, die für uns unbequem sind oder die wir vielleicht anders machen würden. Je mehr ich ihn kennenlerne, je mehr liebe ich ihn. Vielleicht sage ich das jetzt einfach so ganz persönlich und verwundbar. Und wisst ihr, was das Faszinierendste ist an ihm? Dass die Prostituierten und die kaputten Leute, die Sünder, die, könnt ihr euch das vorstellen, dass Leute sagen, hey, habt ihr gehört, dass dieser Gottesdienst, also die so wirklich, wirklich nicht so brav leben, wie ich oft nach außen hin, sagen, lass uns da hin, da ist einer, der sagt, kann uns alles sagen, was wir Schlimmes gemacht haben, aber lass uns hin zu ihm. Das ist, so möchte ich mehr werden. Ich möchte, und das wünsche ich mir für uns als Jesus-Nachfolger, dass wir Leute werden, bei denen Menschen wie soll ich das ausdrücken? Die Liebe des Vaters spüren. So. Ohne dass wir Kompromisse machen. Ich gehe noch mal, also ich hatte euch erzählt, wie mein Weg anfing. Dann habe ich euch ein bisschen was über die Verborgenheit Jesu gesagt. Dann wollte ich ein paar Gedanken einfach dazu sagen, dass er der Herr ist. Und wenn wir ihm nachfolgen, dass wir wirklich machen sollen, was wir erkennen, was er sagt. Und den dritten kleinen Punkt noch ist das, und ich hoffe, ich sage es einfach, wisst ihr, dass er wiederkommt? Ist uns das bewusst, dass er wiederkommt? Ich glaube, wir haben das so ein bisschen verloren oft, aber er ist das eine Mal gekommen, er wird wiederkommen. Und die Jahreslosung ist dieses Jahr, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Er wird wiederkommen. Er hat das versprochen und das soll uns eigentlich so, wie soll ich sagen, im besten Sinne motivieren. Also wenn man 66 ist, dann, also ich überlege mir jetzt, okay, ich bin 66, okay, wie viele Jahre habe ich noch? Vielleicht 15? Wie alt bin ich dann? 81, ne? Genau. Vielleicht 15, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht aber auch deutlich weniger. Ich weiß es nicht. Und du weißt es auch nicht. Aber ich weiß, ich habe keine 40 Jahre mehr. Und 40 Jahre sind gar nicht so lang. Ich denke so, Alter, okay. Was mache ich mit diesen Jahren, die ich jetzt noch habe? Und es hilft mir wirklich sehr, viel intentionaler und bewusster zu sagen, ich will so ganz ihm nachfolgen. Und selbst wenn du, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr so seid, ich will jetzt auch keine Ahnung, seid ihr so 12, 14, 16, 15, 17, 18, 20, so, da hat man irgendwie noch so das Gefühl, ey, das geht so. Ich habe noch richtig viel Zeit und das ist auch gut so, ist voll gut so. Ich will einfach nur sagen, niemand von uns weiß, ob wir jetzt nachher rausgehen und sterben. Das kann passieren. Und ich möchte uns einfach so ermutigen, so lass uns leben wie Leute, die wissen, dass Jesus wiederkommt. Und nicht rumeiern. Okay. So. Wenn man rumeiert, dann ist man eigentlich dumm. Also dann hat man weder ein richtig gutes, also ein gutes Leben hat man sowieso nicht, wenn man so ohne Jesus lebt. Aber man hat auch nicht das wirklich erfüllte Leben, was man hat, wenn man so ganz mit Jesus lebt. Versteht ihr? Das ist einfach so halblebig, das ist wirklich nichts. Also wenn schon, denn schon. Dann so. Jesus hat, was ich lerne in meinem Weg mit ihm, er hat nie verheißen, und Sven, du hast das schon ausgedrückt am Anfang, damit komme ich jetzt so zum Abschluss. Er hat nie verheißen, ich komme in dein Leben und dann wird alles, alles wird einfach, du wirst immer gesegnet sein, deine Gebete werden alle erhört werden, du wirst nichts Schweres erleben und so weiter, das wissen wir eigentlich. Aber er hat verheißen, dass er ein erfülltes Leben schenkt. Ein sattes, erfülltes, reiches Leben. Und ich möchte das einfach bezeugen nach 50 Jahren. Ein reiches, sattes Leben, auch voller Tränen. Reich an Tränen, reich an Schmerzen, reich an Freude, reich an echtem, wenn ich heute sterben würde, tolles Leben gehabt. Wirklich. Das hat er verheißen und das passiert, wenn wir ihm ganz folgen. Und das Zweite, was er versprochen ist, dass er immer bei uns ist. Er ist immer da. Egal wie tief es geht, egal was dein Leben bringt oder nicht bringt, er ist immer bei uns. Und wie oft habe ich schon, und das will ich auch dir und uns nochmal zusprechen, wenn du sitzt und weinst und die Welt nicht mehr verstehst, dann ist er da und weint mit dir und ist einfach mit uns. Er ist da, auch wenn wir ihn nicht fühlen und nicht spüren. Und das Dritte wirklich total coole ist, ewiges Leben. Ich bin so dankbar. Ich habe noch so viel vor, das kann ich gar nicht reinpacken in die nächsten 15 bis 20 Jahre. Wird zunehmend so, vielleicht geht das manchmal durch auch, denkst so, oh, ich bin so froh, ich bin jetzt 66, das sind die ersten 66 Jahre meines ewigen Lebens und wir haben eine wunderbare Perspektive, dass mit diesem irdischen Leben nicht alles dann zu Ende ist, wenn wir sterben. Ich habe vor 2-3 Wochen ist jemand gestorben, aus einer sehr engen Freundin, die ist 75 gewesen und die hat bis zum Schluss haben wir sie so begleitet. Also ich sag's euch, so will ich sterben. So hat Jesus so geliebt und hat immer gesagt, Leute, das ist alles wahr. Es ist so herrlich, worauf wir zugehen. Dann hat sie ein Kleid gekauft, so für ihre Beerdigung, hat ihre Beerdigung organisiert und ist dann eingeschlafen. Irgendwann hatte Krebs. Aber das war so ein Sieg über dieses Sterben. Das war so wunderbar. Und so in diesem Sinne, in 50 Jahren werde ich hier nicht mehr stehen, möchte ich euch so auch mit diesen paar Worten und Sachen, die ich gesagt habe heute, einfach so den Mund nochmal neu wässrig machen, dem Herrn Jesus so von ganzem Herzen nachzufolgen. Amen. Doppelpunkt. Soll ich kommen fragen oder soll ich...